RD.
Hallo, herzlich willkommen. 17,09 Grad, so der Durchschnittswert auf unserem Planeten am Sonntag, dem 21.07.2024, also noch gar nicht so lange her, in doppeltem Sinne ein Weltrekord, der heißeste Tag auf unserem Planeten seit der Wetteraufzeichnung. Ach so, werden Sie jetzt vielleicht sagen. Ja dann, was sind schon 17,09 Grad? Das scheint ja gar nicht so viel. Aber stopp, denn das ist mehr als jemals zuvor und es wird immer mehr. Unser Planet hitzt sich auf und damit meine ich nicht das Wetter von heute und morgen, soll im Saarland ja auch über 30 Grad werden, sondern das Klima allgemein. Und das immer noch in Zweifel zu ziehen, dass der Mensch und seine Art zu leben, sprich Erdöl, Erdgas, Kohle, andere Stoffe zu verfeuern, dass das damit nichts zu tun hat, das ist ignorant und am Ende wohl auch tödlich. Längst ist klar, dass wir alle eigentlich viel konsequenter handeln müssen. Nicht müssten, sondern müssen. Und doch, unsere Wegentscheidung ist eher die eines, naja, schauen wir mal, das wird schon. Mujib Latif ist heute unser Autor, Klimaforscher und Professor am Geomar-Institut in Kiel. Er schreibt seit vielen Jahren genau darüber, forscht und wahrt nun weiter vehement. Wir verspielen unsere und auch die Zukunft unserer Kinder, weil wir es eben auch zulassen, dass globale Interessen einiger weniger alles dominiert. Und wir müssen endlich handeln. Einen schönen guten Morgen, Mujib Latif in Hamburg heute zugeschaltet. Grüße Sie.
Guten Morgen.
Herr Latif, mal ganz provokant gefragt, Sie schreiben schon seit so vielen Jahren zu diesem Thema. Sie warnen vehement und liefern die Fakten. Haben Sie manchmal den Gedanken, ich würde am liebsten aufgeben, es bringt nichts?
Ja, das kommt schon hin und wieder, aber dauert nur sehr kurz und verfliegt dann wieder, weil das Thema ist einfach zu groß. Es geht um die Lebensgrundlagen hier auf der Erde und das dürfen wir einfach nicht einfach daher schenken, nur weil wir scheinbare Vorteile, scheinbare Profite im Moment davon haben. Aber wir merken doch schon, dass sich das Klima auf unserem Planeten radikal verändert. Aber meine Befürchtung ist, dass wir uns so allmählich daran gewöhnen. Ja, wir haben andauernd, auch bei uns in Deutschland, diese Starkregenereignisse mit Überflutung. Es vergeht eigentlich kaum eine Woche, wo nicht darüber berichtet wird. Ja, aber dann geht man zur Tagesordnung über.
Ihr aktuelles Buch, und das ist heute ja die Grundlage der Sendung, hier Fragen an den Autor Mujib Latif, heißt Klimahandel, wie unsere Zukunft verkauft wird, erschienen bei Herder. Sie schreiben ja nicht über Klimawandel im Titel, sondern Klimahandel. Also sind wir, Sie haben es gerade schon so ein bisschen erwähnt, ja auch dabei, dass wir an so einer, ich sag mal, auf so einer Börse oder an so einem, ja, auf so einem Marktstand auch unser Klima irgendwie zu verscherbeln.
Ja, genau so ist es. Deswegen habe ich den Titel auch so gewählt. Also es ist ein Wortspiel zwischen Klimawandel und Welthandel. Ja, und unsere Weltwirtschaft funktioniert im Moment leider, muss ich sagen, so, dass Umweltzerstörung belohnt wird. Und wenn das so ist, und ich glaube, der Klimawandel, die globale Erwärmung sprechen ja für sich, dass es so ist, dann können wir nicht erwarten, dass sich irgendetwas verändert. Das heißt also, wir müssen tatsächlich die Grundlagen unseres Wirtschaftens ändern, und zwar dahingehend, dass sich auf der einen Seite Umweltzerstörung nicht mehr lohnt und auf der anderen Seite eben nachhaltige Produktion von Gütern oder auch von Energie belohnt wird.
Das heißt, wir sind natürlich mit Klimaschutz beim ganz großen Thema, auch global und nicht zuletzt bei uns in Deutschland, aktiv. Aber wenn ich das nun richtig einordne, wir machen eigentlich nicht nur genug Klimaschutz, sondern wir machen eher noch eine Rolle rückwärts, weil wir belohnen, was eben kein Klimaschutz eigentlich darstellt.
Ja, im Moment machen wir so eine kleine Rolle rückwärts. Der stellvertretende UNO-Generalsekretär hat ja gestern auch noch mal darauf hingewiesen, dass die Interessen insbesondere der fossilen Industrie eben so stark sind, dass sie immer mehr Regierungen und deren Berater dazu bekommen, eben doch Abstand vom Klimaschutz zu nehmen und bisher zugesagte Klimaschutzmaßnahmen zum Teil auch verwässern beziehungsweise sogar zurücknehmen.
Sie haben auch Ihrem Buch vorangestellt noch ein Zitat, das ich an der Stelle nochmal erwähnen möchte, von Maurice Strong aus der Stockholm-Konferenz 1972. Das ist nun schon ein paar Jährchen her und er hat schon damals genau diese Frage gestellt. Zusammengefasst, sind wir ausreichend weise, unser eigenes Handeln zu durchschauen, mit Hinblick auf dem, was wir da eigentlich unserem Planeten antun? Also meine Antwort, auch wenn ich Ihr Buch gelesen habe, ich glaube, wir sind nicht weise genug.
Ja, genau. Also 1972 ist ja vielen Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich bekannt, wegen die Grenzen des Wachstums, der Bericht vom Club of Rome, ja. Aber im selben Jahr fand eben diese Weltumweltkonferenz statt, die allererste Weltumweltkonferenz unter dem Dach der Vereinten Nationen. Und die Eröffnungsrede hatte eben Herr Strong, ein kanadischer Diplomat, gehalten, und die ist wirklich bemerkenswert. Ist auch nicht sehr lang, und ich empfehle jedem und jeder, die mal zu lesen, finden Sie, wenn Sie das googeln, finden Sie ziemlich schnell. Und er fragte eben in seiner Rede, ist es unrealistisch anzunehmen, dass der Mensch weise genug ist, das zu tun, was er für sein eigenes Wohlergehen tun muss? Und hin und wieder, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, beschleichen mich doch Zweifel, ob wir wirklich weise genug sind, das zu tun. Weil es ist ja nicht nur das Klima. Ja, wir zerstören unsere Wälder, insbesondere die Regenwälder. Wir haben einen Eintrag von Plastik in die Weltmeere, der ist wirklich gigantisch. Und wir zerstören die Böden und, ja. Und ja, wir sind in gewisser Weise dabei, den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen.
Also eigentlich bräuchten wir sowas wie einen klimatischen Imperativ.
Ja, den bräuchten wir. Es gibt übrigens, wo Sie jetzt diesen Begriff nennen, ein Buch eines Nobelpreisträgers, Wilhelm Ostwald, das er vor über 100 Jahren geschrieben hat. Das heißt übrigens der energetische Imperativ. Und da hat er schon darauf hingewiesen, wörtlich schreibt er da, dauerndes Wirtschaften ist allein über die Zufuhr der Sonne möglich. Ja, dauerndes Wirtschaften ist allein über die dauernde Zufuhr durch die Sonne möglich. Aber wir haben das einfach nicht verstanden. Wir hätten es zum Beispiel auch bei der letzten Ölkrise verstehen müssen, oder bei der allerersten Ölkrise 1973. Ja? Ich meine, einige von uns werden sich doch noch erinnern, es gab Fahrverbote, es gab ein Tempolimit. Und spätestens da hätten wir doch merken müssen, dass unsere Energieversorgung über die fossilen Brennstoffe noch auf tönernen Füßen steht. Und jetzt durch den furchtbaren Krieg Russlands gegen die Ukraine haben wir es doch wieder gesehen, wie abhängig wir eigentlich sind. Das heißt, also, es gibt auf der einen Seite natürlich die Umweltgründe, warum wir unbedingt von den fossilen Brennstoffen Abschied nehmen sollten. Und auf der anderen Seite eben auch die ökonomischen Gründe, weil wir sind einfach abhängig.
Und da wollen wir gleich genauer drauf schauen. Fragen den Autor hier auf SR2 Kulturradio mit Mujib Latif. Klimahandel, wie unsere Zukunft verkauft wird, das ist sein Buch. Unser Thema heute, da haben wir schon eine erste von Jürgen Bost aus St. Ingbert. Wer sind die größten Profiteure, Herr Latif, wenn Klimahandel an die Stelle des dringend erforderlichen Klimawandels tritt? Also Klimahandel ersetzt Klimawandel, und wer profitiert am meisten davon?
Ja, ich habe es gerade schon angedeutet, das sind alle die, die von den fossilen Brennstoffen profitieren. Das fängt natürlich bei Unternehmen an, ja, wie die Konzerne, die großen Energiekonzerne, die großen Ölkonzerne und so weiter. Aber das geht dann natürlich bis hin zu den Staaten. Ja, so ein Staat wie Saudi-Arabien beispielsweise, der ja letzten Endes vom Öl lebt, das Reichtum ist das Öl. Ja, die haben überhaupt kein Interesse an Klimaschutz und an der Begrenzung der Erderwärmung. Und insofern ist es interessant, sich mal anzugucken, wer sind eigentlich die Bremser bei den Weltklimakonferenzen. Das sind eigentlich in der Regel genau die Länder, die auch auf den großen Reserven der fossilen Brennstoffe sitzen.
Jetzt hatten wir vor kurzem COP, also die Weltklimakonferenz, in einem sehr umstrittenen Gastgeberland, was auch zu den Produzenten und Profiteuren des Verkaufs von Erdöl und Erdgas zählt. Und gleichzeitig haben wir da eine Abschlusserklärung, und Sie schreiben ja auch darüber, Tausende von Menschen, die sich dort treffen, und sie wundern sich eigentlich immer nur, was machen die alle da, und es kommt wirklich nichts bei rum.
Ja, genau, es kommt nichts bei rum, in dem Sinne, das will ich nochmal erklären, was ich damit meine, dass irgendwie der Ausstoß, und es kommt ja leider, muss man sagen, nur auf den globalen Ausstoß an, weil so ein Gas wie CO2, das lebt so unendlich lange in der Atmosphäre, deswegen kann er sich verteilen, und deswegen ist der Ort des Ausstoßes irrelevant. Ja, es betrifft uns alle. Das sehen wir ja an den Polarregionen, die schmelzen, obwohl dort ja so gut wie niemand CO2 ausstößt. Ne? Und der Ausstoß, von CO2, der muss eben sinken. Und zwar deutlich sinken, wenn wir die Erwärmung wirklich begrenzen wollen. Es geht ja gar nicht darum, das werden wir gar nicht mehr schaffen, die Erwärmung zurückzudrehen. Ja? Wir können sie nur noch begrenzen. Und das ist eben die große Schwierigkeit. Und wir hatten jetzt die 28., das muss man sich mal vorstellen, die 28. Weltklimakonferenz in Dubai. Ja? Und wenn am Ende, und ich sage jetzt mal so platt, der weltweite CO2-Ausstoß explodiert ist, um über 60% gestiegen ist, dann muss man sich doch fragen, auch als Delegierter und als Delegierte, was machen wir da? Ist das Ganze wirklich zielführend oder nicht? Und die nächste Weltklimakonferenz in diesem Jahr wird wieder in einem Ölland stattfinden, und zwar in Aserbaidschan. Ja? Und das ist ja völlig offensichtlich, welche Interessen diese Länder haben. Und die stellen ja den Vorsitz, und die Vorsitzenden dieser Konferenzen, die haben schon eine gewisse Bedeutung, weil sie bestimmen zum Teil jedenfalls die Agenda, ja, und bestimmen letzten Endes auch den Ablauf dieser Konferenzen.
Also lassen besser das Ganze?
Nein, überhaupt nicht lassen. Es gibt natürlich auch positive Aspekte dieser Klimakonferenzen. Auf der einen Seite, und das ist, glaube ich, wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viele Krisen haben, außer der Klimakrise, das Thema Klima rückt immer wieder in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Jedes Jahr einmal im Herbst rückt es in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Es wird sehr viel darüber berichtet, auch in den Medien. Das heißt also, okay, die Menschen merken, ja, da war doch noch was, ja, obwohl dann, wir merken es ja jetzt gerade, die Diskussion um den Klimaschutz ist praktisch alarmt. Jetzt gerade im Hinblick auf die Landtagswahlen in Ostdeutschland wird ja irgendwie schon das Gegenteil diskutiert. Wir sollten wieder in fossilen Brennstoffe stärker einsteigen und so weiter, Atomkraft und so. Also es klingt schon so ein bisschen nach Rolle rückwärts. Das ist das eine. Die Aufmerksamkeit kommt zurück. Und das andere, UNO-Konferenzen, also Konferenzen, die von den Vereinten Nationen organisiert werden, die müssen am Ende eine einstimmige Erklärung haben, wenn es denn überhaupt eine Erklärung geben soll. Ja, das heißt, alle Länder müssen zustimmen, auch die armen Länder, die normalerweise überhaupt nicht gehört werden. Ne? Das heißt also, die armen Länder haben da eben auch eine Stimme, ja, auch wenn sie vielleicht nicht so viel am Ende bewirken können, aber trotzdem, sie werden gehört. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ein drittes vielleicht, inzwischen haben sich diese Weltklimakonferenzen auch zu messen verändert. Ja, da wird neue Technologie vorgestellt und so weiter. Und insofern denke ich, ist es schon vernünftig, ob es wirklich so viele Menschen sein müssen. Jetzt in Dubai hatten wir fast 100.000 Leute, das muss man sich mal vorstellen, ja, die ja alle dahin fliegen und da wohnen müssen und so weiter. Ja. Also ich glaube, weniger wäre hier mehr, aber sie sollten schon stattfinden. Aber wofür ich plädiere, ist einfach, dass wir auch kleinere Formate haben. Nehmen wir doch alleine die G20, ja, also die 20 stärksten, wirtschaftlich stärksten Länder auf der Erde, die G20 machen ungefähr 80% der weltweiten CO2-Emissionen. Ja. Wenn die sich einigen würden, oder nehmen wir nur zwei, nehmen wir China und die USA, die machen fast die Hälfte des weltweiten CO2-Ausstoßes. Ne. Wenn die zusammenkämen und irgendwie sich einigen würden zu ihrem gegenseitigen Besten, ja, weil es geht ja letzten Endes auch irgendwie um eine neue Art der Ökonomie, um neue Technologie, und auch das ist doch etwas, was letztendlich wirtschaftlichen Erfolg und am Ende dann auch Wohlstand verspricht.
Mujib Latif, zu Gast heute bei SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor 0681 65 100. Das ist die Nummer, die Sie anrufen können, oder eine WhatsApp-Nachricht an die 0681 65 100 oder Fragen an den Autor @sr.de. Und dann ist Ihre Frage hier in der Sendung, sowie diese Frage.
Die sogenannte letzte Generation beruft sich bei ihren Aktionen immer wieder ganz konkret auch auf Mujib Latif und seine Klimawandeltheorien. Wie stehen Sie also dazu, dass Klimaaktivisten kriminelle Aktivitäten mit Hinweis auf ihre Forschungen rechtfertigen?
Ja, also was soll ich dazu sagen? Ich habe mich in den Medien dazu eindeutig geäußert. Ich habe das verurteilt. Ich habe schon früh gesagt, als die ersten Aktivitäten der letzten Generation stattgefunden hatten, dass niemand über dem Gesetz steht, ja, und dass der Zweck auch die Mittel nicht heiligt. Und ich glaube, klarer kann man sich formulieren. Aber vielleicht darf ich noch einen Punkt machen.
Gerne.
Und zwar, dass die jungen Menschen ja auch in gewisser Weise verzweifelt sind, ja. Und weil eben so wenig in der Politik passiert. Und wir müssen uns doch mal vergegenwärtigen, was uns die Weltpolitik eigentlich versprochen hat. Die Weltpolitik hat uns 2015 in Paris, also im Pariser Klimaabkommen, versprochen, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, besser auf 1,5 Grad. Ja? Die 1,5 Grad haben wir de facto gerissen, auch wenn die Politik es noch nicht zugeben will. Und insofern hält die Weltpolitik nicht das, was sie den Menschen versprochen hat. Und das führt zu Verzweiflung. Und deswegen kann ich die Beweggründe vielleicht irgendwo auch nachvollziehen. Aber wie gesagt, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und ich war übrigens bei einer Gerichtsverhandlung in Berlin mit dabei, als eine Aktivistin vor Gericht stand. Und auch der Richter, der sie dann verurteilt hatte, hatte aber auch gesagt und hatte wirklich Schwierigkeiten, hat gesagt, ich kann das nachvollziehen, ich verstehe sie, ja, aber die Gesetze sind nun mal, wie sie sind, und deswegen muss ich sie verurteilen. Ja, das hat ihm, so kam es mir jedenfalls vor, fast leid, ja, dass er das tun musste.
Sie fordern ganz klar in Ihrem Buch Null. Das muss das Ziel sein. Sie haben es vorhin schon gesagt, auch wenn wir diesen Effekt und den Anstieg der Durchschnittstemperatur nicht mehr aufhalten können, zunächst einmal, so muss die Null, also Null CO2-Emissionen weltweit, definitiv das Ziel sein. Jetzt sind wir bei dem Punkt, wo es darum geht, wer verspricht uns was und wer könnte es eigentlich auch mit Gesetzgebung erreichen. Sie sagen, die Politik der Welt oder der Länder, die eigentlich größte CO2-Emissionen produzieren, die halten ihre Versprechen nicht. Erstens mal, woran liegt das, dass das nicht rigoros eingefordert wird, weil zweitens alle wissen, wenn wir das nicht hinkriegen, dann sind wir alle davon betroffen. Also wo ist da der Punkt neben denen, die damit ihr Geld verdienen, natürlich an Erdöl und Erdgas?
Ja, das liegt an etwas, woran eigentlich unsere Gesellschaft insgesamt krankt. Und vielleicht liegt es in uns Menschen. Und das Problem ist, dass wir immer nur kurzfristig denken. Ich habe mal mit Neurowissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern darüber gesprochen, warum kommen wir eigentlich nicht vom Wissen zum Handeln? Ja, weil wir reden doch über diese Dinge seit Jahrzehnten. Und auch wenn Sie mit Politikerinnen und Politikern sprechen, die wissen wirklich super Bescheid. Ja, denen kann ich überhaupt nichts erklären, die wissen, worum es geht. Ne? Aber es scheint irgendwie so zu sein, dass, und so hat es mir ein Neurowissenschaftler erklärt, die Zukunft in unserem Gehirn downgegradet wird. Das heißt, wir können erzählen, was wir wollen, selbst wenn die Menschen es glauben, ja, dass es so ist, sie können es nicht spüren. Und weil sie die Zukunft nicht spüren können, handeln sie nicht. Ja? Und das ist irgendwo der Trick wahrscheinlich. Wir müssen versuchen, dass die Menschen irgendwie doch einen Anreiz haben, weil ich glaube tatsächlich, es wird nur über Anreize geben, tatsächlich Klimaschutz und Umweltschutz zu betreiben. Und ich will jetzt mal von der zwischenstaatlichen Ebene runtergehen auf die persönliche Ebene eines einzelnen Bürgers und einer einzelnen Bürgerin. Ich meine, nehmen wir mal das Pendeln, ja? Ich meine, wir können auch den Menschen keinen Vorwurf machen, dass sie pendeln, wenn es keine vernünftige Bahnverbindung gibt. Ne? Aber wenn es eine vernünftige Bahnverbindung geben würde, die pünktlich ist, die nicht überfüllt ist, die sauber ist, die vielleicht sogar Internet hätte, was es ja in anderen Ländern gibt, ja, zum Beispiel in der Schweiz oder in Norwegen, dann würden die Leute von ganz alleine auf die Bahn umsteigen. Das heißt also, ich glaube, mit Zwang wird es nicht gehen, sondern die Menschen müssen spüren, dass sie profitieren. Und zwar nicht in 20 Jahren, sondern müssen spüren, dass sie jetzt profitieren. So sind wir Menschen einfach. Und ich finde, wir müssen die Realitäten zur Kenntnis nehmen. Und vieles passiert bei uns eben auch über finanzielle Anreize. Ja? Und das führt dann wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Umweltzerstörung darf sich nicht lohnen. Ja?
Eine weitere Frage an Mujib Latif.
Müssen wir, wie Ulrike Herrmann in ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus als Hauptthese fordert, den Kapitalismus überwinden, da es, wie ihre Hauptthese lautet, kein grünes Wachstum gibt, um effektiven Umweltschutz zu betreiben?
Ja, ich kann mit dieser These ehrlich gesagt wenig anfangen. Gegen Wachstum per se ist ja nichts einzuwenden. Worum es, glaube ich, geht, ist, dass es kein Wachstum sein darf zu Lasten der natürlichen Ressourcen der Erde. Und genau das ist der springende Punkt. Wir hatten ja gerade den sogenannten Weltüberlastungstag. Das heißt also der Tag, an dem die Menschen schon so viele Ressourcen von dem Planeten genommen haben, wie ihnen eigentlich fürs ganze Jahr zustehen würden. Ja? Und wie gesagt, da war vor ein paar Wochen der Weltüberlastungstag. Wenn wir den deutschen Ressourcenverbrauch nehmen, der war schon im Mai, ja? Wenn alle Menschen so leben würden wie wir Deutsche. Und das zeigt einfach, dass wir tatsächlich nicht nachhaltig sind und dass wir auf Kosten wirklich der Umwelt und vor allen Dingen der nachfolgenden Generation leben. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass es um die Art des Wachstums geht. Ich bin jetzt auch kein Verfechter einer anderen Wirtschaftsordnung, weil ich kenne keine andere. Ja, ich wüsste jetzt keine, die sich zumindest in der Praxis bewährt hätte, die besser wäre als der Kapitalismus. Und was wir ja auch brauchen, und ich glaube, der Kapitalismus könnte das tatsächlich liefern, zumindest diesen einen Aspekt, ist Geschwindigkeit. Ja? Wir brauchen jetzt, weil wir ja jahrzehntelang nichts getan haben, wir brauchen jetzt eine unheimliche Dynamik bei der Energiewende. Vor allen Dingen bei uns in Deutschland natürlich, um zu zeigen, dass es geht, aber auch weltweit. Und ich glaube, diese Dynamik, die kann nur der Kapitalismus entfachen. In dem Moment, wo sie damit Geld verdienen können, ja, gibt es kein Halten mehr. Und an dieser Stelle fällt mir immer eine Geschichte ein. Ich habe mal bei Spiegel Online eine Überschrift gelesen und die lautete, wir sind auf Wind gestoßen. Da dachte ich, was ist das denn? Wir sind auf Wind gestoßen. Ja, dann habe ich das mal gelesen und da ging es um texanische Farmer. Ja? Und die haben gemerkt, dass sie mit Windkraft ja, sehr viel Geld verdienen können. Ne? Und gerade die Texaner, ja, die sind ja damals auf Öl gestoßen, ne? Jetzt sind sie auf Wind gestoßen. Ne? Und ich glaube, in dem Moment, und das zeigt eben dieses Beispiel, wo man Geld verdienen kann, gibt es wirklich kein Halten mehr. Und deswegen ist eben der Zubau an Windenergie in Texas so unheimlich schnell.
Das ist natürlich ein sehr schönes Beispiel. Der Wind war natürlich auch schon da, als das Erdöl gefunden wurde, aber da hat noch niemand dran gedacht, vermute ich mal, um damit Geld zu verdienen. Da sind wir ja bei dem Punkt, wo auch vielleicht die Frage von Gerd Nowacki reinpasst. Er sagt, wenn Herr Latif in politischer Verantwortung wäre, welche Ziele würde er denn konkret umsetzen, wenn Sie die Macht dazu hätten? Vielleicht können Sie das wichtigste Ziel nennen. Vielleicht hat das ja auch mit Geld verdienen und erneuerbaren Energien zu tun.
Ja, ich denke schon. Man muss natürlich die Macht dazu haben und niemand hätte jetzt die Macht, das zu tun, was ich jetzt vorschlage. Aber das würde ich machen, wenn ich die Macht hätte. Ich würde alle Subventionen in nicht nachhaltige Produktionsweisen streichen. Ja, gibt ja immer noch jede Menge Subventionen für Kohle, für Öl. Weltweit sind die also liegen im Bereich von Hunderten von Milliarden US-Dollar. Ja, wenn Sie das abschaffen würden, dann bräuchten Sie gar nichts anderes mehr machen. Dann wird das von ganz alleine funktionieren. Dann werden nämlich wenn wir die Energie nehmen, Sonne, Wind und so weiter, die wären konkurrenzlos billig, weil sie eigentlich auch billig sind. Ja? Und dann, glaube ich, wäre das Klimaproblem jedenfalls sehr schnell gelöst. Und wir könnten tatsächlich zumindest unter den 2 Grad bleiben, die im Pariser Klimaprotokoll stehen.
Es hat zwei Kulturradio mit Fragen an den Autor Mujib Latif und eine Frage, die von Georg Karlert aus Blies-Ransbach kommt. Vielen Dank dafür. Eine ganz aktuelle auch, war gerade vorhin noch in den Nachrichten. Es geht um den geplanten Lithiumabbau in Serbien. Wie bewerten Sie den, Herr Latif, fragt Georg Karlert, wirtschaftlich, politisch, ökologisch? Da sind wir so, finde ich, ja auch bei der Frage, wir wollen nachhaltig Produkte auch weiterhin produzieren und nutzen. Dazu brauchen wir unter anderem auch Lithium. Da sind wir bei der Frage, was ist dann als nachhaltig einzustufen? Also erstmal die Frage nach diesem Abbau, der da geplant ist in Serbien.
Genau. Ja, also ich bin da weit weg, deswegen kenne ich die Verhältnisse nicht, aber nach allem, was ich weiß, ist das schon ein Skandal. Ja, weil es geht da um schützenswerte Natur und die kann man nicht einfach so daher schenken. Aber wenn man es jetzt mal ein bisschen größer betrachtet, zeigt doch dieses Beispiel, dass wir so nicht weiterkommen in unserer Art und Weise zu wirtschaften, was wir ja am Ende brauchen. Also wie gesagt, es geht ja nicht nur um Klima, es geht nicht nur um Energie, es geht ja um letzten Endes alles, was wir tun. Und ich hatte vorhin den Erdüberlastungssach angesprochen. Ich hatte auch angesprochen den Club of Rome 1972, die Grenze des Wachstums. Ja? Mhm. Unser Planet ist nun mal begrenzt, die Ressourcen sind begrenzt und was wir brauchen, ist einfach den Einstieg in die Kreislaufwirtschaft. Ja? Wir können nicht immer nur nehmen. Irgendwann ist nichts mehr da. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir viel mehr von dem wiederverwenden, was wir verbrauchen. Und da sind wir, glaube ich, noch ganz, ganz am Anfang. Es gibt interessante Ideen, wie zum Beispiel diese Cradle-to-Cradle-Initiative von meinem Kollegen Baumgart. Das ist sozusagen das langfristige Ziel, das wir schaffen müssen.
Nun gibt es natürlich auch Unternehmen, die sagen, wir machen damit, ja, wir wollen nachhaltig und klimafreundlich investieren. Martin Rees hat da eine Frage zugeschickt, unter anderem als Beispiel 2020, so schreibt er, kündigte BlackRock Larry Fink, der CEO, dort an, das Unternehmen werde das künftig machen, klimafreundliche Investitionen fokussieren. Nach 3 Jahren zeigt sich jedoch, dass dieses Versprechen ein Luftschloss war. Also eine Frage, die nicht nur in diesem Fall, sondern auch für viele andere Unternehmen gilt und vor allen Dingen auch für die Finanzströme. Da wird gerne mit grün angestrichen, nachhaltiger Kapitalismus erfolgt daraus aber nicht. Ist das ein Beispiel, wo Sie sagen, ja, Greenwashing ist ein ganz, ganz großes Problem, gerade was die Finanzströme angeht?
Ja, ist es. Und ein Kapitel meines Buches befasst sich auch genau mit dem Thema Greenwashing. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin entsetzt, was da zum Teil gespielt wird. Sie haben ja ein Beispiel genannt von BlackRock. Es gibt unendlich viele solcher Beispiele. Und wenn man sich zum Beispiel auch die Versprechungen der Mineralölkonzerne anguckt, ja, was für großmundige Ankündigungen gemacht haben, und dann wird das Stück und Stück wieder zurückgenommen. Wenn man Fonds nimmt, ja, in die man investieren kann, Nachhaltigkeitsfonds. Auch da gab es einen großen Skandal bei einer Firma DWS, ja, die eben einen Nachhaltigkeitsfonds angepriesen haben und dann den am Ende noch vollgestopft haben mit fossilen und Unternehmen. Ja, das sind natürlich kriminelle Machenschaften und ich finde, Da muss einfach die Justiz auch viel aggressiver werden. Das ist einfach ein Verbrechen an die Menschen, die Gutes tun wollen, ja, die investieren in diese Fonds und am Ende investieren sie in fossile Energien oder teilweise, nicht ausschließlich, aber teilweise. Das wollten die Menschen nicht, das ist Betrug. Ja. Und ich finde, solchen Leuten, die dafür verantwortlich sind, muss es an den Kragen gehen. Aber was dann am Ende oft passiert, und ich verstehe die Menschen und ich selber bin auch total sauer, wenn dann die Verantwortlichen noch Millionen Abfindungen bekommen, ja, als Dank dafür, dass sie uns betrogen haben.
Mujib Latif bei SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor.
Klimawandelleugner argumentieren damit, dass es in der Erdgeschichte schon immer warme und kalte Phasen gab. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist ein beliebtes Argument, zeugt natürlich von einem ziemlichen Unverständnis der Klimaproblematik. Was wir im Moment erleben, ist erdgeschichtlich rasend schnell. Ja, das ist ein Wimpernschlag. Wir reden jetzt über Jahrzehnte, ja, wo wir eine unglaubliche Entwicklung haben, ja, was sonst eben viele Jahrtausende, Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende dauert. Das heißt, man kann hier diese Dinge gar nicht vergleichen. Und vielleicht kann ich an dieser Stelle erklären, wie ursprünglich eigentlich dieses 2-Grad-Ziel in die Welt gekommen ist. Ja, weil das ist schon sehr informativ. Dieses 2-Grad-Ziel oder die 2-Grad-Marke, die wir nicht überschreiten sollten gegenüber der vorindustriellen Zeit, wurde ursprünglich von einem Ökonomen definiert oder vorgeschlagen, William Nordhaus. William Nordhaus hat später dann auch den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Und der hat sich eben mit Fragen des Klimawandels und Ökonomie beschäftigt und hat sich überlegt, was wäre denn eine Erwärmung, die wir nicht überschreiten sollten. Wie gesagt, immer gegenüber der vorindustriellen Zeit, also 1850 bis 1900, das bezeichnet man im Allgemeinen als die vorindustrielle Zeit. Und dann hat er sich überlegt, okay, wir sollten nicht über das hinausgehen, was die natürliche Schwankungsbreite ist. Also hat er sich angeguckt, wie waren die Temperaturveränderungen in den letzten Jahrhunderttausenden. Ne? Mhm. Und hat gesehen, okay, das hat dann immer so geschwankt, aber wenn wir jetzt nochmal 2 Grad obendrauf hätten, wir leben ja schon in einer warmen Zeit, das sollen wir nicht vergessen, ja? Wenn wir jetzt nochmal 2 Grad obendrauf hätten, würden wir diesen Bereich der natürlichen Schwankungen verlassen. Und da hat er gesagt, okay, das heißt, wir würden also da irgendwie ins Ungewisse gehen und das will ich nicht. Und deswegen hat er gesagt, okay, 2 Grad sollte die Grenze sein. Ich finde diesen Ansatz total super pragmatisch und auch nachvollziehbar. Später ist aus diesem 2-Grad-Ziel sehr viel mehr gemacht worden, aber ich halte es mit William Nordhaus und seiner Interpretation des 2-Grad-Ziels.
Letztes Jahr, 2023, da schreiben Sie ja auch drüber, war ein Jahr, das eigentlich alles gezeigt hat, was im Moment auf unserem Planeten passiert, weil es alle Rekorde mehr oder weniger immer weiter nach oben getrieben hat in Sachen Klimaveränderung und vor allen Dingen Erdüberhitzung. Ein Gegenmittel, da schreiben Sie auch drüber, was den CO2-Ausstoß angeht, alle 10 Jahre halbieren. Das wäre so ein Ansatz, wo Sie sagen, das müsste das festgeschriebene Ziel sein. Vielleicht können Sie es ganz kurz erklären, warum Sie gerade auf diese Formel kommen.
Ja, also vielleicht nochmal, das eigentliche Problem ist die Langfristigkeit von CO2 in der Atmosphäre. Also wenn wir es ausstoßen, egal wo, dann verweilt es zum Teil für Jahrhunderte, zum Teil für Jahrtausende in der Erdatmosphäre. Es geht irgendwie auch nicht so schnell raus. Man kann das vielleicht vergleichen mit der Staatsverschuldung. Wenn wir weniger Schulden aufnehmen 2025 als in diesem Jahr, wächst der Schuldenberg ja trotzdem. Und insofern nutzt es ja nichts, jetzt auf dem gleichen Niveau zu bleiben bei der Schuldenaufnahme oder etwas nur zu verringern, weil es kommt obendrauf und der Schuldenberg wächst. Und so ist es eben auch mit dem CO2. Ich möchte mal erinnern an das Jahr 2020, das Corona-Jahr, als keine Flugzeuge oder so gut wie keine Flugzeuge geflogen sind, keine Autos gefahren oder wenig Autos und. Ja, und da hieß es dann immer, oh, das Klima kann aufatmen und so weiter. Nein, natürlich nicht. Ja, weil ein paar Prozent weniger CO2-Ausstoß weltweit bringt überhaupt nichts. Wenn Sie sich den Gehalt, und auf den kommt es an, den Gehalt von CO2 angucken, können Sie im Jahr 2020 nichts sehen. Ja, der ist einfach immer weitergegangen. Ne? Mhm. Und deswegen müssen Sie deutlich runter. Sie müssen auf einen Bruchteil des heutigen Ausstoßes runter. Nur dann wächst der Gehalt, auf den Sie ankommen, von CO2 nicht mehr in der Atmosphäre. Und nur dann können Sie die Erwärmung begrenzen. Ne? Und deswegen ist das eigentlich anhand der Physik eine völlig triviale Aussage, dass wir, sagen wir mal, 2060, 2070 irgendwo bei Null landen müssen. Sie müssen nicht ganz bei Null landen, weil wahrscheinlich wird man bis dahin auch Technologien haben, mit denen man dann vielleicht auch CO2 rausholen kann. Aber ich warne davor, sich auf diese Technologien völlig zu verlassen, weil da stehen wir am Anfang, wissen gar nicht, ob die jemals richtig funktionieren werden.
Und damit auch bei dem Stichpunkt sind, wir können das CO2 doch wieder unters Meer irgendwo reinpressen. Also es gibt ja doch auch Gedanken, wo man sagt, wir müssen uns gar nicht so stark einschränken, weil wir können mit diesem CO2, mit den Emissionen ja später mit den neuen Technologien und Ideen, die wir da haben, Abhilfe schaffen, sodass es nicht in unsere Atmosphäre kommt. Was halten Sie von diesen Vorschlägen? Wird ja auch von der deutschen Wirtschaftspolitik massiv betrieben.
Genau, ich weiß, aber das spricht wieder für die Unkenntnis. Ja. Wir hatten in Deutschland ein ganz großes Forschungsprogramm zu diesem Thema und am Ende sind meine Kolleginnen und Kollegen zu dem Schluss gekommen, dass es bis heute keine Technologie gibt, von der man weiß, dass sie nennenswerte Mengen an CO2 wirklich aus der Atmosphäre einfangen könnte und die auch kostengünstig wäre. Ich will Ihnen nur noch mal deutlich machen, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, das Sie genannt haben, was wir da eigentlich machen. Ja? Wir müssten weltweit eine völlig neue Infrastruktur aufbauen. Ja, wir müssen zunächst einmal das CO2 abscheiden aus den Kraftwerken, unter anderem aus den Kraftwerken. Ja, das würde schon mal den Wirkungsgrad der Kraftwerke erheblich verringern, weil das kostet unheimlich viel Energie. Dann müssen Sie mit dem CO2 irgendwas machen, Sie müssen es transportieren. Dann müssen Sie Leitungen bauen, ja, in die Tiefsee, um das Zeug da reinzupressen. Und dann wissen Sie gar nicht, ob es da am Ende bleibt oder nicht, ja. Und überlegen Sie mal, was für ein Wahnsinn ist das, ja, so eine neue Welt zu erschaffen, die völlig unsicher ist und im Vergleich dazu das zu nutzen, was wir haben, was auch nichts kostet, nämlich Sonne, Wind, Erdwärme und so weiter. Ja? Und da zeigt sich einfach dieser Wahnsinn irgendwo, dieser Wahnsinnstrip, auf den die Menschen im Moment sind. Und das Ganze ist natürlich getrieben von der fossilen Industrie, die einfach von ihrem Geschäftsmodell nicht lassen will, weil sie verdienen so viel Geld damit. Ja? Und das Ganze reicht ja in die Politik, insbesondere in den USA, die ja die zweitgrößten Emittenten von CO2 sind, wo die Politik ja durchsetzt ist mit Leuten, die letzten Endes der fossilen Industrie sehr gewogen sind. Und wenn wir jetzt einen der Präsidentschaftskandidaten nehmen, Donald Trump, der verspricht ja immer, wir werden bohren, Baby, wir werden bohren. Ja, so hat er das wörtlich genannt vor ein paar Monaten. Das heißt also, ich kann es überhaupt nicht mehr verstehen, wie irrational wir Menschen uns eigentlich verhalten.
Sie hören SR2 Kulturradio Multiplativ. Klimawandel, wie unsere Zukunft verkauft wird, ist heute unser Buch. Und wir haben noch jede Menge Fragen. Hier eine weitere.
Was sind die umweltfreundlichsten Industrien? Also mit anderen Worten, welche Arbeitsplätze verbrauchen am wenigsten fossile Energie?
Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage.
Genau, sehr komplexe Frage, muss ich auch sagen, die ich jetzt gar nicht so beantworten kann. Wichtig ist tatsächlich, und jetzt kommen wir wieder zur Energie, Sie können ja gerne Stahl produzieren, ja? Aber es muss eben grün sein. Ja? Das heißt also, wenn Sie wirklich grünen Wasserstoff hätten, ja, das ist irgendwie so ein Zauberwort, ne? Aber grüner Wasserstoff ist rar, ja, gibt es kaum, aber angenommen, wir hätten ihn, ja. Also Wasserstoff produziert über erneuerbare Energien, dann könnten Sie das machen, ohne Probleme, ja. Das heißt also, es gäbe theoretisch sehr viele Industrien, die wirklich nachhaltig produzieren könnten, aber am Ende mangelt es an sauberer Energie und deswegen müssten wir wirklich den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen um einen Faktor 3, um einen Faktor 4, damit wir wirklich irgendwann wirklich genügend grünen Strom haben, um dann auch diese heute jedenfalls sehr klimaschädlichen Industrien dann auch weiter betreiben zu können.
Ich will nochmal zurückkommen auf die Frage des Hörers, umweltfreundliche Arbeitsplätze, vielleicht damit auch der Blick auf ich sag mal, dieses Arbeiten zu Hause, also Homeoffice, anstatt zu pendeln, viel Verkehr zu verursachen und so weiter und so fort. Das wird ja auch ganz gerne genommen, um CO2-Ausstoß und andere Emissionen zu reduzieren. Auf der anderen Seite verbrauchen Rechenzentren, auch was die KI angeht, unfassbare Mengen an Ressourcen. Das ist ja auch nicht irgendwann endlos weiterführbar. Also wenn man da an Arbeitsplätze denkt, was ist da so Ihre Einschätzung? Brauchen wir da eine gesunde Mischung oder läuft es dann doch darüber, dass, wie Sie auch sagen, alle 5 bis 7 Jahre plus 50% erneuerbare Energien unseren Strom liefern und dann kriegen wir das schon hin?
Ja, ich glaube, daran führt kein Weg vorbei. Wenn Sie jetzt diese großen Rechenzentren ansprechen, ich meine, die brauchen, Sie sagen es ja, unendlich viel Energie. Wenn man diesen ganzen Internetverkehr mal zusammenfassen würde und als Land betrachten würde, dann wäre tatsächlich diese ganze Geschichte um Digitalisierung, KI, Internet und so weiter, ich glaube, auf Platz 5 oder Platz 6 der Hitliste. Ja? Also Sie haben schon recht, es ist ein unglaublicher Stromverbrauch, der da generiert wird. Aber natürlich könnten solche Rechenzentren auch dort stehen, wo es sehr viel erneuerbare Energien gibt. Warum nicht in der Wüste? Ja? Warum nicht in Gegenden, wo es zum Teil auch zusätzlich noch Wind gibt? Auch das wird überlegt, auch von den großen Tech-Unternehmen, wie man tatsächlich diese Rechenzentren auch erneuerbar, also mit erneuerbarer Energie versorgen kann. Und deswegen bin ich da jetzt gar nicht so skeptisch. Ich will aber nochmal aufs Pendeln zurückkommen. Mhm. Man könnte ja Verkehr entzerren zumindest. Und das ist schon wichtig, dass man Staus vermeidet und so weiter. Also ich glaube, Flexibilisierung ist auf jeden Fall richtig.
Also Tempolimit wäre auch so ein Argument. Kommt auch als Frage genau. Hier bei uns immer wieder rein. Ja, warum machen wir das nicht?
Ja, wundere ich mich auch, warum wir es nicht machen. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Ich glaube, jeder hat eine Meinung dazu. Ich glaube, man braucht es nicht. Aber es gibt auch nicht die eine Maßnahme, die uns glückselig macht. Ne? Das heißt, wir müssen an vielen Stellschrauben drehen. Tempolimit ist eine, ja, aber hätte natürlich schon einen Effekt. Wir reden über ein paar Prozent, aber immerhin besser als gar nichts.
Stefan Fries aus Siegburg hat eine Frage geschickt. Vielen Dank dafür. Er sagt, der Hinweis von Herrn Latif ist richtig. Nur spüren, nicht verstehen. Führt zu neuem Verhalten und stellt nun die Frage, wie wären denn realistische Verhaltensanreize, die unser superträges demokratisches System nicht nur ewig diskutieren, sondern wirklich umsetzen kann? Also realistische Verhaltensanreize, die man umsetzen kann.
Ja, aber es ist schwierig, das gebe ich zu. Also wie gesagt, finanzielle Anreize ist das eine, also das klappt immer. Also wenn man Geld, wenn irgendwo Geld lauert, ja, sind alle dabei. Aber was auch möglich wäre, es wäre zumindest ja, meine Hoffnung, ist, dass berühmte Menschen, Filmstars, ja, Taylor Swift, die haben ja gerade diesen unheimlichen Hype um Taylor Swift, wenn die sich tatsächlich für solche Dinge einsetzen würde, wenn die zu Konzerten fährt mit einem Elektroauto, Werbung macht vielleicht auch für so etwas. Ich glaube, das hat viel mehr Wirkung, als wenn ich das tue. Wissen Sie, ich bin auch gar nicht bei den sozialen Netzwerken, weil ich gar keinen Bock auf Shitstorms habe und so weiter. Aber die hat, ich weiß nicht, wie viele Follower die hat, ja, wenn die sich für sowas einsetzen würde oder wenn unsere Fußballnationalspieler zum Training nicht mit diesen überdimensionalen Benzinschluckern vorfahren würden, sondern mit so einem kleinen Elektrosmart, ja, ich glaube, das hätte viel mehr Wirkung, ja, als wenn ich immer wieder predige.
Also eine Möglichkeit ist, über, in Anführungszeichen, fassen wir es mal unter Influencern zusammen, Menschen, die ja in der Öffentlichkeit stehen und eben breite Massen ihnen dabei zuschauen, wenn die sich dafür einsetzen, was wirklich nachhaltig ist, dass es Sinn macht, das zu nutzen. Jetzt fragt Christel Ehre in dem Zusammenhang auch nochmal nach, weil Sie das vorhin gesagt haben, was versteht der Autor unter schützenswerter Natur und wer soll das dann entscheiden? Das geht ja in dieselbe Richtung, diese Frage. Wer definiert, was wirklich nachhaltig ist und was ist beispielsweise auch schützenswerte Natur und wer entscheidet das dann?
Im Prinzip ist jede Natur schützenswert. Wir haben ja schon so viel Natur zerstört, das darf nicht immer weitergehen. Ja? Und deswegen glaube ich, sollten wir das, was wir noch haben, das sollten wir auf jeden Fall schützen. Es kann nicht immer so weitergehen, dass wir immer mehr Natur zerstören, dass wir immer mehr Wälder roden und so weiter. Und insofern ist meine Antwort hier eigentlich relativ einfach. Das, was noch da ist, sollte geschützt werden. Und wir sollten auch das nutzen, was ohnehin, also die Flächen nutzen, die ohnehin schon von uns Menschen genutzt werden. Ja, und da ist eben noch sehr viel Potenzial da. Aber ich sagte ja, Wachstum auf Kosten der natürlichen Ressourcen und Natur ist natürlich so eine natürliche Ressource, das geht nicht mehr. Ja, wir leben über unsere Verhältnisse.
Sehen Sie da beispielsweise, wenn geklagt wird gegen Schäden, auch gegen große Konzerne, da haben wir doch schon einige Beispiele gehabt, wo in Süd- oder Mittelamerika geklagt wurde gegen auch deutsche Konzerne, dass das auch so ein Punkt ist, der viel stärker in Fokus genommen werden müsste?
Ja, ich glaube, es gibt nicht sehr viele Hebel, die wir wirklich haben, die auch global funktionieren könnten. Ich denke, die Justiz ist einer dieser Hebel. Ja, in dem Moment, wo Unternehmen, Konzerne wirklich Angst haben müssen, verurteilt zu werden, große Strafzahlungen leisten zu müssen, werden sie, glaube ich, vorsichtiger mit dem Ressourcenverbrauch und mit der Zerstörung der Umwelt. Und insofern, ich habe ja diesen Prozess verfolgt, des peruanischen Bergbauerns gegen RWE, der ja hier vor deutschen Gerichten auch geklagt hat. Ich war auch bei einer Verhandlung dabei und ich fand das schon gut, wie der Vorsitzende Richter damals argumentiert hatte und immerhin das Verfahren nicht eingestellt hat, sondern dafür gesorgt hat, dass es in die nächste Instanz geht. Aber man sieht ja auch dann an der Reaktion von RWE, wie ernst sie dieses Thema genommen haben, weil es geht letzten Endes für RWE um ein paar tausend Euro, glaube ich, nicht um mehr. Mhm. Ja? Weil dieser Bergbauer, der will eben einen Staudamm bauen, der ihn vor dem abschmelzenden Gletschersee schützt, ja, damit das Dorf nicht irgendwann da überflutet wird, ja, infolge der Erwärmung. Und der Anteil sozusagen RWEs ist dann verschwindend gering, aber trotzdem, es wäre ein Präzedenzfall und da haben die natürlich Angst vor. Und da fahren die natürlich alles auf, ja, damit es nicht zu diesem Präzedenzfall kommt.
Noch eine Nachfrage, die in dem Zusammenhang Automobile und auch Förderung, Subventionen, Sie haben ganz zu Beginn der Sendung schon darüber gesprochen, aber nochmal ganz konkret von Martin Rees nachgefragt, wie beurteilen Sie denn die Förderung von großen Automobilen, entsprechende rechtliche Vorgaben, die es gibt, zum Beispiel auch Geschäfts- und Dienstfahrzeuge, ist das auch so eine Frage der Gerechtigkeit, also eine relevante Gerechtigkeitsfrage, wie man beispielsweise auch in Deutschland damit umgeht?
Ja, natürlich ist es auch eine Frage der Gerechtigkeit, wobei diese ganze Frage der Umweltproblematik auch eine Frage der Gerechtigkeit ist. Ja? Eine Gerechtigkeit zwischen den Ländern, zwischen den Generationen und so weiter, zwischen Arm und Reich. Aber das fällt alles unter den Bereich, was würde ich tun, wenn ich die Macht dazu hätte? Und ich habe Ihnen ja geantwortet, ich würde die umweltschädlichen Subventionen abbauen. Und das ist genauso eine umweltschädliche Subvention.
Also Dienstwagen und so weiter streichen.
Genau, ja.
Auch wenn es E-Autos sind?
Naja, wenn es E-Autos sind, ich würde immer Privilegien wirklich, warum sollen jetzt irgendwie solche dicken Dienstwagen subventioniert werden, auch wenn es ein E-Auto ist. Das finde ich nicht richtig, denn letzten Endes auch hier verbraucht man Materialien und so weiter. Ja, und Ressourcenverbrauch muss eben auch seinen Preis haben.
Eine weitere Frage.
Was nutzt es, wenn ich hier mein Auto stehen lasse, wenn, wie wir ja gehört haben, USA und China die Hauptverursacher der Klimaproblematik sind und es keine Instanz gibt, keine Möglichkeit gibt, auf diese schadensverursachenden Länder Einfluss zu nehmen?
Ja, ich verstehe diese Frage sehr gut und sie wird mir auch sehr, sehr häufig gestellt. Und ich kann nur zwei Dinge dazu sagen. Erstens, ich tue es ja selbst, ich habe zwar ein Auto, ja, aber ich fahre sehr wenig, bin im letzten Jahr, glaube ich, 3.000 oder 4.000 Kilometer gefahren. Ich muss sagen, ich persönlich fühle mich gut. Ne? Und ich glaube, das ist doch auch irgendwie eine Motivation. Ja? Ich habe was getan und ich finde, das ist per se schon mal ein Argument, wenn ich mit der Bahn fahre, wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre. Natürlich ärgere ich mich auch, wenn die Bahn nicht kommt und so weiter. Aber es ist halt so und am Ende kommt man ja doch irgendwie noch einigermaßen ans Ziel. Und der zweite Punkt ist, es muss ja auch Länder geben, die zeigen, dass es geht. Ja, und wenn so ein Land wie Deutschland es wirklich schafft, klimaneutral zu werden bis 2045, was ja das erklärte Ziel der Bundesregierung ist, was ja auch gesetzlich verankert ist, dann sollten wir einfach die Dinge tun und nicht immer darauf blicken, was andere tun, weil sonst kommen wir einfach nicht weiter. Und meine Hoffnung wäre einfach, wenn wir bei dieser sogenannten Transformation vorne dabei sind, werden wir auch am Ende einen ökonomischen Vorteil haben. Weil wir sehen ja, dass das in anderen Ländern, die Hörerin hat China angesprochen, USA angesprochen, da geht es jetzt langsam los. Und die kleckern nicht, die klotzen.
Ja, wobei die klotzen, wenn ich da einhaken darf, China, ja. 2 Kohlekraftwerke pro Woche, ja. Die dann neu gebaut werden.
Genau, aber in China kann das auch gut sein. Also China hat den größten Zubau an erneuerbarer Energie von allen Ländern weltweit. Und in China kann es auch gut gehen, dass sie von einem Tag zum anderen dann sagen, okay, wir machen jetzt nur noch Sonne und keine Kohle mehr. Ne? In den USA gibt es diesen berühmten Inflation Reduction Act von Joe Biden. Und der hat bewusst das Thema Klima da nicht mit reingebracht, das Wort Klima, weil Klima ist verpönt in den USA. Ich habe vorhin von Texas gesprochen, wir sind auf Wind gestoßen. Das ist die Art und Weise, wie die das machen. Ne? Und deswegen glaube ich, die Welt hat schon die Zeichen der Zeit erkannt, aber sie verharren immer noch in so einer Art Schockstarre. Und deswegen ist es gut, wenn jemand mal versucht, aus dieser Schockstarre rauszukommen. Und nochmal, wichtig wäre einfach, auch ein gutes Gewissen zu haben, sich gut zu fühlen, auch wenn man Fahrrad fährt. Ich fahre viel Fahrrad, ja. Das kommt dem Körper zugute. Jeder Arzt, jede Ärztin wird Ihnen sagen, ist super, wenn du das machst, ja. Also es gibt da auch so kleine Nebeneffekte.
Also wäre natürlich auch ganz schön, um das nochmal zusammenzufassen, wenn das aus der Schockstarre rauskommen im demokratischen Umfeld passieren könnte. Das finde ich schon noch nennenswert an diesem Punkt. Auf der anderen Seite das K-Wort. Ja, Sie haben es gerade noch gesagt, vielleicht am Ende unserer Sendung nochmal kurz darauf geschaut. Vermeiden, das Wort Klima, Klimaschutz, Klimawandel und so weiter vermeiden, damit es wie beispielsweise in den USA nicht gleich auch noch als Religionsersatz und Waffe genutzt wird, um sich zu bekriegen im politischen Geschäft. Wie wäre es denn dann mit Bildung in Sachen Klimaerziehung?
Ja, Bildung ist ganz wichtig, kommt aber ein bisschen spät. Ne? Das hätten wir vor 50 Jahren machen müssen. Aber Bildung, klar, sollte man auf jeden Fall machen und auch viel mehr, als wir es im Moment tun. Übrigens nicht nur im Umweltbereich, im Klimabereich, sondern überall, ja? In allen Bereichen. Aber ich glaube tatsächlich, Klimaschutz ist viel zu kurz gesprungen. Es geht ja auch um andere Probleme, um den Verlust an Artenvielfalt, ja, das Artensterben, gigantisches Problem. Und es geht auch um unsere Ökonomie, um unsere Wirtschaft. Deswegen glaube ich tatsächlich, wäre ein Wort wie Zukunftsfähigkeit viel besser geeignet, die Menschen mitzunehmen.
Eine weitere Frage noch.
Auf Staaten und Konzerne lässt sich ja gut schimpfen. Aber was sagen Sie zum Beispiel den Tausenden, die jetzt allein bei uns im Saarland ihre Arbeitsplätze in der Autoindustrie verlieren durch Klimapolitik?
Naja, das ist jetzt ein bisschen unfair, finde ich. Das hätte ja alles nicht so kommen müssen. Hätten die Konzerne vor 30 Jahren schon angefangen, sich allmählich in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen, wäre das alles nicht so weit gekommen. Da würden wir heute viel besser dastehen. Jetzt, wo wir praktisch mit dem Rücken zur Wand stehen, wird auf die Klimapolitik geschimpft. Ja? Und das ist eben, finde ich, völlig zu Unrecht. Ja? Letzten Endes muss man auch den Konzern irgendwo eine Mitschuld geben, ja? Weil die haben so lange gewartet, bis nichts anderes mehr geht. Und jetzt stehen wir da und wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Deswegen kann ich diese Kritik nur an die Konzerne wieder zurückgeben.
Wolfgang Wilms noch mit einer Frage. Wie soll der Normalbürger zum Sparen von Benzin oder auch Diesel animiert werden, wenn überall auf der Welt Panzer und andere Waffen die Umwelt nicht nur bezüglich CO2 zerstören?
Ja, Natürlich gibt es immer solche Argumente und solche Beispiele. Es nutzt ja nichts, immer nur auf andere zu gucken, sondern wir müssen auf uns gucken. Ich will nur ein Beispiel nennen, weil es ja jetzt um Benzinsparen
geht. Ein kurzes, bitte.
Geht. Ja, genau. Ich habe es selbst ausprobiert. Ich habe mein Tempolimit, ich fahre nur 100. Ich verdiene dadurch Hunderte von Euro mehr, ja, weil ich verbrauche nicht so viel Benzin, habe einen geringen CO2-Ausstoß und habe einen super Gewinn dadurch, weil ich eben kein Benzin kaufen muss.
Also, es geht nicht nur um konkrete Forderungen, sondern auch um ganz konkretes Handeln, auch im Kleinen. Vielen Dank, Mujib Latif. Heute war er zu Gast mit Klimahandel, wie unsere Zukunft verkauft wird. Erschien bei Herder, 240 Seiten für 22 Euro. Und Ihnen, Herr Latif, vielen, vielen Dank und noch einen schönen Sonntag.
Danke, gleichfalls.
Nächsten Sonntag dann Daniel Etter zu Gast. Geht in eine ähnliche Richtung. Er hat Feldversuch geschrieben. Mein Hof und die Suche nach der Zukunft der Landwirtschaft. Daniel Etter ist eigentlich Kriegsfotograf und hat sich eine Oase geschaffen, wo er dann gleichzeitig gemerkt hat, vielleicht kann ich hier auch Landwirtschaft betreiben, die nachhaltig ist, und hat mit vielen anderen Menschen darüber gesprochen, wie man das machen kann. Spannende Sendung nächsten Sonntag ab 9.04 Uhr. Ihre Fragen gerne auf sr2.de, finden Sie alle Informationen dazu. Und ich sage jetzt an dieser Stelle tschüss. Am Mikrofon war Jochen Marmitt. An dieser Stelle nochmal danke für Ihr Interesse. Wenn ihr keine Fragen an den Autosendungen verpassen mögt, dann abonniert uns doch in der ARD Audiothek. Dort findet ihr viele weitere Folgen unserer Sendung, Informationen über unsere künftigen Themen auch auf sr2.de. Und wenn ihr unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben wollt, Sachbücher zu gewinnen, sendet eure Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, da gerne eine Sprachnachricht oder eine E-Mail, Fragen an den Auto mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Und jetzt gibt's noch einen Podcast-Tipp, wenn Sie das heutige Thema in der ARD-Audiothek noch vertiefen wollen. Große Fragen in 10 Minuten. Wissenschaftsreporter Carsten Möbius erklärt sie mit Hilfe der Wissenschaft komprimiert, aber kompetent. Zu den Fragen, die er da klärt, gehört etwa die nach einer Verfassung. Großbritannien hat keine, Israel hat keine, Neuseeland hat keine. Wozu brauchen wir dann eine? Der Podcast streift aber auch andere Themen, etwa die Frage, ob Unwetter tatsächlich häufiger und stärker werden und, kein Witz, ob früher tatsächlich alles besser war. Große Fragen in 10 Minuten, den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek.